Einen guten Morgen zusammen. Kann das Licht irgendwie ein bisschen weniger? Das ist gerade so, zwei von den Strahlen sind sehr doll. Ich kann gar nicht. Ich möchte doch sehen, mit wem ich das zu tun habe. Vielleicht muss ich machen, dass ich ganz schnell wieder vom Acker komme hier. Aber ja. Ich denke, es ist ein großes. Wir sind uns viele Dinge gar nicht so richtig bewusst, was wir tun. Aber was wir gerade gefeiert haben, ist eigentlich, hat so einen gewaltigen Wert, dass wir Menschen eigentlich unseren Wert eigentlich dahin sehen können, was am Kreuz geschehen ist. Dass der Schöpfer, der unfassbar groß, heilig, heilig ist, der Herr Zebaoth. Wenn Gott sich Mose vorstellt, sagt er nur, ich bin. Ohne Anfang, ohne Ende. Die Wissenschaftler reden darüber, ob wir nun in einem Suball leben oder was von Art All. Ne? Das sind sie immer weiter am Forschen. Und habe ich gestern noch gelesen, vielleicht ist der Urknall dann doch nicht das Richtige. Vielleicht was anderes, weil man was anderes entdeckt hat. Aber für unser Gott gibt es keine Frage. Gott ist Geist, ist nicht gebunden an Raum und Zeit. Und in dem Philipperbrief heißt es, dass der Herr Jesus eigentlich für ihn selbstverständlich war, dass er Gott war. Genau mit dieser Unbegrenztheit zu leben, diese Unendlichkeit, das war für ihn kein Raub, schreibt der Paulus in dem Philipperbrief. Wer von euch weiß das, dass es da steht? Ja. Und dann ist er für uns getan. Er würde für uns zu der Allerverachteste, auf dass wir die Würde, die wir verloren haben, wieder geschenkt bekommen. Er war um unseren Willen zerbrochen, auf dass unsere Zerbrochenheit, dass wir wieder heil werden. Er war der Allerverachteste und er hat gelitten und in seinen Wunden sind wir heil geworden. Das ist ein gewaltiger, und wenn wir das Mahl genommen haben, dann ist das ein Gedächtnismahl, aber es ist auch ein Bekenntnis. Das hat Christus für uns getan, das hat Gott für uns getan. Und das ist gewaltig. Und da dürfen wir uns richtig freuen. Und Gottes Volk sagt, Ostwestfalen. Aber ihr könnt auch Amen sagen, so sei es. Und Gottes Volk sagt, Amen. Ja, wenn ihr nicht einverstanden seid, müsst ihr nicht Amen sagen. Ne? Ich habe meinen Kindern schon immer gesagt, man muss immer das selbstständige Denken, muss man nicht aufgeben. Man darf immer fragen, stimmt das, was da so ist? Ich habe eigentlich bei dieses Bild gedacht, den Namen habe ich schon vergessen, Japaner. Ne? Ein von meinen besten Freunden ist ein Japaner. Und ja, die ticken schon wieder ein bisschen anders, aber dieser Gedanke dahinter, dass eigentlich aus diesen Scherben und dieser Seite etwas ganz Schönes wird, das ist eigentlich doch eine sehr, sehr schöne Sache. Und ich glaube, unser Leben, wir haben alle Rissen und wir haben alle Dinge, die ausgebrochen sind. Und ich finde, wenn man das einmal so sieht, aus diesem Bild kann man auch was lernen. Wenn wir nicht versuchen, auf unsere eigene Art unser Leben im Griff zu kriegen und heil zu werden, sondern auf Gottes Art, dann kann er etwas sehr Schönes damit tun. Und ich bin der Überzeugung, dass die wichtigsten Dinge, die lernen wir eigentlich gerade aus den Scherben heraus. Wenn ich einen Petrus sehe, wie sein Leben eigentlich völlig zu Zerbruch ging, aber Gott ihm dann wiederherstellt, der Herr Jesus wiederherstellt und er wirklich seine Berufung leben kann, die Gemeinde zu leiten, was durch einen gewaltigen Zerbruch geht. Und wenn wir Paulus selbst sehen, er fing seinen Dienst so ungefähr an, erst war er mal blind und wusste nicht, was vorne und hinten war. Ja, da war alles zusammengeknallt. Was er immer gedacht hat, hat er eine Begegnung mit Jesus. Und dann stellt er es wieder zusammen. Und ich finde, da wird was so Schönes dran, aber, oh, für ihn war das Bild noch da, war es, aber nun ist es hier auch. Das ist was Schönes, aber man kann es ja auch ganz klar sehen. Und ich glaube auch, man muss auch lernen im Leben, gerade auch ein versöhnter Mensch zu sein mit seinem Leben. Und auch mit die, manchmal sind wir so dabei, es muss alles so gut sein, alles perfekt sein. Und dass wir vergessen, dass dieses Leben, die Vollkommenheit, die kommt erst in die Ewigkeit. Wenn wir ihn sehen, dann werden wir ihm gleich sein. Gut, sehr gut. Ja, das ist die fitte Seite hier so manchmal. Ne? will ihm gleich sein. Aber bis zu diesem Stelle, es ist auch ganz wichtig, dass wir auch mit diesem Bruchstelle versöhnt leben. Dass wir wissen, die gehören auch zum Leben. Ich war vor kurzem, ich habe wirklich über mich selbst schmunzeln müssen, aber auch irgendwie auch geärgert. Ich bin als Kind, wir hatten immer sehr scharfe Hunde. Wir wohnten abgelegen und wir brauchten diese Hunde auf dem Campingplatz, wenn es mal Tralalak gab. Da musste man mit diesen scharfen Rottweiler, Schäferhund. Aber als Kind bin ich da schon von gebissen worden und ich habe eigentlich immer dadurch eine richtige Angst so vor Hunde gehabt. Und als junger Kerl, und wenn ich durch den Wald lief, habe ich eigentlich schon immer einen völligen Tick. Man denkt immer, dass das normal ist, aber das ist nicht, viele haben dieses Gefühl nicht. Ich habe schon immer geguckt, ob da irgendwo ein Baum war, wo ich reinklettern konnte, wenn ein Hund käme. Und ich war viel allein im Wald. Und nun, weiß ich was, 40 Jahre her oder noch mehr, vor kurzem, ich lief durch den Wald alleine. Und auf einmal stehen da zwei Hunde vor mir, so auf 100 Meter, war so ein Baum auf. Und meine erste Reaktion war, ich spring von der Straße runter und so durch den Wald weg. Und ich lief und ich habe gedacht, ja Roland, du bist doch ein erwachsener Kerl. Und du hast dich doch eigentlich vorgenommen, nie wieder vor Hunden an der Seite zu gehen. Und ich bin manchmal auch sehr tapfer gewesen, daran vorbeigelaufen und so weiter. Aber tschak, aber ich konnte auch über mich selbst schmunzeln. Ja, das ist ein Stück von meinem Leben. Und das... Auch ich bin nicht blanco geboren und man hat gelebt und man hat Dinge herangeholt, erlebt und andere, das ist natürlich völlig unschädlich, was ich euch hier sage, aber wir alle haben so diese Erlebnisse. Und dann ist es nur wichtig, dass diese Dinge uns nicht, sag mal, von Gott wegdrängen, sondern dass wir bei ihm bleiben und auch versöhnt damit leben dürfen und dass wir zu freie Menschen werden, die einerseits frei sind zu sagen, da habe ich meine Schwäche, aber andererseits auch frei sind, zu wachsen, dass man überwinden kann. Und ich hoffe, bei dem nächsten Mal springe ich nicht vom Weg runter, sondern bleibe erstmal stehen. Und ich hatte selbst noch eine Büchse dabei. Ich hätte die Sache ganz anders lösen können, natürlich. Aber das wäre die falsche Lösung. Ne? Man muss die Dinge auf Gottes Art lösen. Und manchmal ist es besser, wegzulaufen, als Konfrontationen einzugehen. Gut. Und die andere Gedanke, wo wir kamen, wo hier, wo du gebetet hast, ach da, auch die, die ganz tief auf dem Lager sind, die haben auch Gnade, weißt du, das ist gar kein Problem, bleib mal ruhig da. So, mehr, diese Sehnsucht nach Gott, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir die haben. Jesus hat in der Offenbarung ein von den Dingen, die dir die Gemeinde vorgeworfen hat, der hat die erste Liebe verlassen. Und ich glaube, wenn das alles selbstverständlich wird, und das ist ein bisschen wie in der Ehe auch, unsere Beziehung mit Gott, Dinge selbstverständlich werden, wenn wir keine Begeisterung mehr haben, wenn wir keinen Hunger mehr haben, dann ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, vor unserer geistlichen Lage sind wir selbstverantwortlich. Da ist nicht der Pastor oder die Älteste oder der Nachbar oder so verantwortlich, das ist etwas, was dir selbst angeht. Und da musst du dich selbst mit Gott auseinandersetzen. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist das Gebet um den Heiligen Geist. Jesus hat gesagt, dass der Vater uns seinen Heiligen Geist gibt, wenn wir bitten. So, ohne den Heiligen Geist läuft das alles nicht. Dann sind wir völlig aufgeschmissen. Und da geht die Begeisterung auch weg. Da geht die Offenbarung von wer Jesus ist, geht weg. Wer Gott ist. Das ist nun mal etwas Demütigendes für uns. Aber wir können uns nicht hinsetzen und nun machen wir das mal eben. Und nun verstehen wir es mal eben. Nun erfassen wir es mal eben. Nein. Wenn wir uns demütigen, sagen, Gott, ich brauche von dir diese Offenbarung. Ich brauche deinen Heiligen Geist. Dann wirst du sehen. Das geschieht meistens nicht zack, aber du wirst sehen, etwas fängt in dir an zu verändern. Du fängst an, Buße zu tun. Die Dinge, die du, ja, sag mal, dich von Gott weghalten, die spürst du auf einmal. Sag, ja, reinige mein Herz. Du siehst meine Ausrichtung. Du siehst die Liebe vor dir, der ist wenig geworden. Gott liebt die Wahrheit. Das, wie Jakob gesagt hat, er sieht unser Herz. Und früher fand ich das immer sehr beängstigend, ja, aber heute finde ich es so erleichternd, denn unser Gott ist ein gnädiger Gott und er liebt es, wenn wir ehrlich damit umgehen und wir lassen ihn an uns ran und er selbst verändert uns, weil wir können uns doch nicht hinsetzen, nun fange ich an, Gott mehr zu lieben. Wer von euch kann das? Ich kann das nicht in jedem Fall. Ich weiß, dass Liebe hat da etwas mit Offenbarung zu tun. Hat Gott uns so geliebt, dann sollen wir auch lieben. Stimmt's? Umsonst hat er empfangen. Erst wenn du empfangen hast, kannst du weitergeben. Und darum ist das so wichtig, dass wir diese Dinge in unserem Herzen so selbst bewegen, auch vor Gott bewegen und ihm darum bitten. Und er gibt die Antwort darauf.
Und er liebt es ganz einfach, wenn wir da ehrlich sind. Jesus hat eigentlich nie Leute verdammt, die ehrlich waren, die zu ihm kamen, sondern die was gespielt haben. Denen ging der rücksichtslos mit rum. Wie polierter Gräber seid ihr. Ja, warum? Er hat die auch geliebt, aber er wusste, ihr seid auf so einem Holzweg, so kommt er nicht zum Ziel. Und darum musste er sie runterholen. Gut, das alles gehörte nicht zur Predigtzeit. Jakob, das fand ich auch eine gute Idee. Man fängt erstmal richtig an und dann fragt man, wie viel Zeit man hat. Ne? Nein, ich kann noch immer nicht sehr viel nach hinten sehen, aber ist auch innerlich nicht so wichtig. Wir haben nun 11 Uhr, würde ich so schätzen, ja? Gut. Herr, und ich danke, dass du uns hilfst. Du bist ein Vater, du hast uns mit Seile deine Liebe zu dir gezogen. Dass wir glauben können, Vater, ist so ein herrliches Geschenk. Ich bin dir so dankbar dafür, Herr. Vater, ich danke, dass du dich so viel Mühe gemacht hast, dass wir in deinem Licht wissen dürfen, wir sind von dir so gewollt, begehrt. Du bist ein eifersüchtiger Gott selbst. Es ist für uns unfassbar, aber du bist hinter uns hergegangen. Und Herr, du hast uns gesucht und gefunden, Herr. Und du freust dich, dass wir deine Kinder sind. Aber du willst auch, Herr, dass deine Gnade in uns wirksam ist. Dass du verherrlicht wird, Vater, dass dein Wille geschieht, dass dein Reich gebaut wird und dass wir auch zum Ziel kommen. Ich danke, dass du uns durch deinen Heiligen Geist hilfst, Vater. In Jesu Namen. Amen. Ja, so ist das nun mal. Wo Kinder sind, da gibt es auch Lärm. Nur wenn wir anfangen, einen Wettkampf zu machen, dann wird es schlecht. Dann kann ich besser gleich aufgeben. Weil dann hat keine Nütze. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe 6 Kinder. Und ich wusste auch immer, wann ich weg muss. Gut, ich möchte mit uns über etwas reden, was in der Bibel steht und ein Bibelvers, der Paulus, er hat viel geschrieben, die meisten Briefe sind von ihm, die ganze Lehre über wer Jesus ist, was das für uns bewirkt hat, Gerechtigkeit und so weiter, hat er sehr viel darüber geschrieben. Er war ein sehr fleißiger Mann, er war ein Apostel, ein Gesandter, hat Gemeinde gegründet. Er war ein Mann voll vom Heiligen Geist, er hat Tote auferweckt und hat sehr viel gelitten, auch um das Evangelium willen. Und ich finde das immer interessant, der Hebräerbrief sagt schon, schaut auf ihr Ende. Ja, wenn wir Menschen sehen, wenn die schon älter sind, schau auf ihr Werdegang und auf ihr Ende. Und am Ende von seinem Leben sagt er etwas, er schreibt es in Timotheus, den er sehr geliebt hat, den er herangeleitet hat und der nun selbst ein Apostel war, der Timotheus war auch eine Gesandte und er schreibt ihm Briefe, Paulus ist im Gefängnis und er sagt, dass er schon weiß, dass er bald auch sterben wird. 2. Timotheus 4, Vers 7, dann lesen wir, dass er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glaube gehalten. Und dann sagt er vor ihm, liegt nun die Belohnung, die er von dem Herrn Jesus kriegen wird und dass er auch die Krone der Gerechtigkeit bekommen wird. Und dass dieser Mann so etwas sagt, davor sagt er auch schon, ich werde bald in Vers 6, ich werde bald sterben, dass seine Zeit gekommen ist. Und er sagt, ach wunderbar, siehst du, ich brauche gar nicht so mein Auge zu kneifen und dann, was ist eben, da sind wir, ja, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen und nun vielleicht den Vers 7, wenn es möglich ist, sehr gut. Ich habe den guten Kampf gekämpft, so er sagt eindeutig, kämpfen gehört zum Glaubensleben. Ich sage immer, das Christenleben ist kein Krampf, aber es ist manchmal ein Kampf. Warum? Ein guter Kampf, ein Kampf des Glaubens. Und Glaube heißt in diesem Fall, ich halte an das fest, was ich weiß von Gott, was er mir offenbart hat und ich lebe auch dementsprechend. Alles, was nicht aus Glauben ist, lehrt die Bibel, das ist Sünde. So, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten.
Und dann sagt er über, ja, hinfort. So, aber ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Eine andere Übersetzung sagt, ich habe die Treue gehalten. Und da habe ich mir doch wohl überlegt, dass ein Mann nach so einem Lebenswandel das Ganze eigentlich an Wichtigkeit so zusammenpackt, sagt, dass er den Lauf vollendet hat. Nun, was steht in Epheser 2, Vers 10? Ich konzentriere mich erst auf die rechte Ecke. Große Enttäuschung. Ja, sehr gut. Ich konzentriere mich eben mehr auf den Mittel nun. Er hat für uns Werke vorbereitet, dass wir darin wandeln. Paulus' erste Frage, wo Jesus mir offenbart, ist: Herr, wer bist du? Und was soll ich tun? Ich glaube, das sind die Fragen, die sollen uns ein Leben lang ganz einfach begleiten. Und das hat er gemacht. Und darum kann er auch sagen, weil ich im Apostelgeschichte 22 ist, glaube ich, sagt er auch nochmal, dass er das so gefragt hat. So, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. So, er hatte auch diese Zwischenstrecken, diese Ziele, die Gott mit seinem Leben hat, und die ist er nachgegangen. Wenn du ein gläubiger Mensch bist, wie Jakob das auch erklärt, dass dein Leben Christus anvertraut hast, dann tut Gott etwas an dir, du wirst von Neuem geboren, sein Geist kommt in dir und du bist wie ein geistliches Baby, aber in dir, vor dir liegt auch ein Weg, den du gehen sollst zur Erwachsenheit, einmal in deiner Beziehung zu Gott und in deiner Wesensart und andermal, dass du auch Aufgabe auf dich nimmst. Amen. Das war einigermaßen westfälisch. So, nun, hatte diesen Lauf, so, er hat das gemacht, aber dann sagt er, ich habe Glauben gehalten. Da habe ich mir gedacht, eigentlich so, Mann, Glauben gehalten, das heißt, wenn man etwas hält, das heißt, man kann es auch loslassen, stimmt? Und dass er nach seinem ganzen Weg, dass er sagt, Leute, ich habe Glauben gehalten, wenn er das hier erwähnt, heißt es, das ist erwähnenswert. Das ist etwas Besonderes, nach einem ganzen Leben, nach einem ganzen Lauf zu gehen. Und ich habe mich gefragt, ja, das ist eigentlich so, wenn der Paulus das sagt, dann heißt es, es werde immer wieder Situationen auf einem zukommen, dass man in Gefahr steht, den Glauben zu verlieren. So, und dann habe ich ein bisschen so darüber nachgedacht, über die ganzen Jahre, dass ich unterwegs bin und mit Menschen zusammen gewesen bin. Und dann habe ich gesehen, ja, es gibt immer wieder Leute, die verlieren den Glauben. Und das ist etwas ganz Schlimmes. Wenn du den Glauben verlierst, ja, was hast du dann noch? Und er sagt es am Ende von seinem Leben. Er ist dabei, er wird bald sterben. Ich mag so Zahlen. Ich vergesse sie schnell, aber wenn ich nicht gut schlafen kann, fange ich ja mit Kopfrechnen an. Kann ich auch nicht so gut, aber keiner kontrolliert es, weißt du? Und dann hat man eigentlich immer Erfolgserlebnisse, wenn man dann lang genug wach geblieben ist. Ne? Und weißt du, pro Tag sterben 100, habe ich nur aufgesucht, das sind 152.500 Menschen. Das sind ungefähr 6.300 in einer Stunde. Das sind 105 pro Minute, das sind 1,76 pro Sekunde. So viel wird gestorben. Ist doch schon gewaltig, ne? Wenn wir diesen Gottesdienst dann zu Ende haben, wenn wir mal auf 2 Stunden rechnen, dann sind wir schon auf 13.000 Menschen, die schon in die Ewigkeit hineinrutschen. 13.000, unfassbare Zahlen, oder? Wenn wir hier nur reden, tschuk, 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 und irgendwann sind wir selbst auch dabei. Ja, dann ist unsere Zeit ganz einfach gekommen. Das Sterben gehört zum Leben. Und dieser Mann, der weiß, ich werde sterben, und er hat eine Gewissheit und eine Sicherheit. Wie herrlich ist es, wenn man getrost sterben kann. Ich sage immer, man braucht einen Glauben, der hält für dieses Leben, und man braucht einen Glauben, in dem man sterben kann. So will Gott das auch. Wir wandeln im Glauben, und es ist wichtig, dass wir das bis zum Ende festhalten. Ist vielleicht ein bisschen schwere Kost, aber es ist doch besser, Schwarzbrot zu essen und gesund zu sein,
als nur Weißbrot, was man leicht verdauen kann, aber irgendwann tut es einem nicht gut. Ich mag die Mischung. So, nun ist es wichtig, wenn man nur mal fragt, welche Dinge sind da dabei, die uns den Glauben rauben wollen? Erst müssen wir mal sagen, es ist völlig normal, dass Zweifel kommt. Jakobus sagt, es ist selbst verdächtig, wenn keine Versuchungen kommen müssen. Das kommt. Da musst du keine Angst vor haben. Ich habe mich dann oft, wenn ich anfing zu zweifeln und Dinge, ich hatte das Gefühl, oh, hier wird mir versucht, was wegzureißen. Dann habe ich mich manchmal schlecht gefühlt. Wie kannst du solche Gedanken haben? Wie kannst du so darauf reagieren? Nein, es ist normal, kämpfen zu müssen. Ein Glaubenskampf zu führen. Und wenn man nur in diesen kurzen Absatz sieht, da sieht er, der Mann, der sagt, hier, ich habe Glauben behalten, ich habe es festgehalten. Und so, es gab oft Gründe, dass mir den Glauben davon gehen könnte. Dann lesen wir in zum Beispiel in Vers 16 von diesem gleichen Kapitel, 2. Timotheus 4, Vers 16. Da lesen wir, bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, ja, sondern sie verließen mich alle. Es sei ihnen nicht zugerechnet, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. So. Wie würdest du dich fühlen, wenn du in der Gemeinde bist, du hast deine Freunde und alles gut, aber nun hast du auf einmal ein dickes Problem. Und auf einmal kennt dir keiner mehr. Wäre das etwas, wo man den Glauben darüber verlieren könnte? Ich glaube, das war eine harte Sache. Stimmt? Er schreibt das und ich weiß selbst, weil ich denke, er hat den Glauben behalten und ich sehe, dass das etwas, der Mann, der hat die Lehre über Gemeinde, hat er geschrieben, wie Gemeinde funktioniert, Epheser 4, wie es alles zusammenhängt, in Korintherbrief, dass der Gemeinde wie ein Leib ist und so weiter. Und dass der eine den anderen aufbaut und aneinander hängt und so weiter. Aber da stand er richtig schön alleine. Und ich denke so, die Enttäuschungen, die wir erleben mit Geschwistern, die können dafür sorgen, dass wir den Glauben verlieren. Ich muss daran denken, dass ein Ehepaar, das uns geholfen hat, ich habe es vielleicht euch mal erzählt, aber ihr vergisst das doch. Das ist das Schöne, dass ich das mal auch wiederholen kann. Das hat uns, meine Frau und mich, wo wir dann geheiraten wollen, so viermal, so vier Abende sind wir gekommen, so diese Einführung in die Ehe und so weiter. War sehr gut. Sie waren Älteste. Und danach, und bei unserem 25-jährigen Hochzeit, wir hatten die Jahre nicht mehr gesehen. Dann haben wir die eingeladen, dann die standen am Anfang, waren da dabei, ist doch schön, ne? Und wenn es Grund gibt zum Feiern, dann soll man auch feiern. Haben die eingeladen. Sagt, ja, dann haben wir erst einen kurzen Gottesdienst, dann wollen wir uns nochmal segnen lassen und danach wird lecker gegessen und gefeiert. Dann sagen die doch, nein, sie werden kommen, aber im Gottesdienst wollten sie nicht kommen. Ich denke, was ist das dann? Dann fällt dir doch, ne? Wenn ein Frommer nicht mehr im Gottesdienst will, dann ist das schon mal ganz komisch. Und dann sind sie gekommen, tatsächlich, erst wo es dann was Leckeres zu essen, ich meine, kann man irgendwo auch nachvollziehen, aber was Leckeres essen gab. Und dann habe ich mit sie geredet und dann waren sie ganz einfach so enttäuscht über Gemeinde. Die Jahre hatten sie sich investiert. Und dann über Gemeindeleitung, alles in Holland, so hier in Deutschland, ich nehme das nur so, ihr braucht euch nicht angesprochen fühlen, aber ihr dürft mitdenken. Da haben sie so viel Enttäuschung erlebt, dass sie ganz einfach aufgehört haben zu glauben an Gemeinde und selbst dahin gerutscht sind, dass sie ihr Glauben an Jesus auf so eine minimale Stufe gedreht haben, dass man kann sagen, die sind dabei, ihr Glauben völlig zu verlieren. Ist das keine Tragödie? So, wir müssen damit rechnen, wenn ein Paulus dieses sagt, dass das auch uns geschehen kann. Und dass das ein Kampf ist, weil wir wahrscheinlich alle irgendwie mit zu tun haben. Alle Gläubige haben ihn verlassen. Ein Stückchen davor, dann redet er auch noch von den Demas. Und er hat ihn auch verlassen. 2. Timotheus 4, Vers 10. Den Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen. So, war das eine Enttäuschung? Wer von euch ist schon mal enttäuscht worden in Gläubige? So, die ihr Hand nicht hochgehoben haben, sind entweder keine Gläubige oder sie sind gestern zum Glauben gekommen worden. Denn das ist nun mal ein Fakt. Es gibt so bestimmte Dinge, die grundsätzlich an unseren Glauben nagen werden, und das ist eine davon, ist, dass die liebe Geschwister nicht alle so lieb sind, als wie man erst dachte oder wie sie sein sollte. Und auch nicht so zuverlässig und so weiter und so fort. Und dass wir damit in gesunder Nüchternheit wissen müssen, wir leben aus Gnade. Vertrauen muss man immer im Voraus geben, aber wenn sie dann nicht missbraucht, wenn sie dann missbraucht wird, soll das nicht zu einer Riesenkatastrophe werden, sondern soll man nüchtern sein. Das geschieht. Amen. Und nicht in Selbstmitleid hängen bleiben, nicht den Glauben verlieren, sondern Bekenntnis haben, an Gemeinde zu glauben. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hatte eine ganze Zeit Schwierigkeiten, noch richtig an Gemeinde zu glauben. Ich habe solche Dinge erlebt, da kannst du darüber rückwärts fallen. Aber das Gute ist, und das ist, was wir, der Hebräerbrief sagt etwas immer wieder. Es steht nicht umsonst irgendwo am Ende von der Bibel. Haltet fest an dem Bekenntnis auch der Hoffnung und an die Bilder, die die Bibel uns gibt. Und so können wir auch an die unseren Lauf vollenden, wenn wir das vor Auge halten, wie Gott Menschen sieht, wie Gott Gemeinde sieht, aber auch die Nüchternheit zu haben. Aus eurer Mitte werden auch reißende Wölfe aufstehen und es wird auch Menschen geben, die charakterliche Defizite haben und das ausleben werden und man wird dann selbst darunter leiden. Das ist völlig normal. Gut. So, hier sehen wir schon zwei oder Dinge, die richtig an unserem Glauben nagen können. Dann, ach ja, hier, dann Vers 20, 2. Timotheus 4, Vers 20. Ich rede darüber, dass wir unseren Glauben behalten. Und vielleicht hast du heute gar nicht dieses Problem. Dann höre gut hin, dann kannst du anderen helfen, die dieses Problem haben. Und einige sicher, du wirst irgendwann dieses Problem kriegen. Dass du Fragen hast, dass du Gott und die Welt nicht verstehst. Und dass du zu kämpfen hast, um dein Glaube zu behalten und nicht zu verlieren. So, was sagt er hier? Ja, natürlich die liebe Priska und so weiter, die werden alle gegrüßt. Und dann Trophimus aber ließ sich krank im Milet. So, dieser Mann, der hat Kranken geheilt, der hat Zeichen und Wunder erlebt, Dämonen ausgetrieben und so weiter. Aber was geschieht hier? Er wollte einen mitnehmen und... Was glaubt ihr? War das Paulus' Absicht, den Krank zurückzulassen? Gibt es da jemanden, der sagt, das hat er beabsichtigt? Ich denke, dass dieser Mann bestimmt gebetet hatte, Herr, heil du ihm, weil er hat richtig Erfolgserlebnisse gehabt in diesem Bereich. Wir wissen das, dass er Tote auferweckt hat, dass er Kranken geheilt hat. Er kommt in Epheser und dann haben sie ihm selbst angebetet, weil Gott durch seine Hände Wunder getan hat. Und er hat gesagt, das müsst ihr nicht machen, da hat es nicht lange gedauert, da wollte sie ihm steinigen. Ja? So, vor kurzem kam eine junge Frau zu mir und sie sagte, die waren alle erst frisch zum Glauben gekommen oder ja, frisch, vielleicht noch 2 Jahre gläubig. Und dann in der Verwandtschaft wird das alles sehr skeptisch gesehen, dieses zum Glauben kommen. Und dann bekam der 60-jährige Onkel oder so, der mit in dieser Verwandtschaft stand, Krebs. Und dann haben sie gesagt, wir werden für ihn beten, dass Gott ihm heilt. Nun, das ist richtig, das lehrt die Bibel auch. Ja? Was sollen wir machen? Die Kranken, die Hände auflegen. So. Dann sagt sie, haben gebetet und gebetet, die Leute haben auch irgendwie ihr Herz geöffnet und uns auch rangerufen. Aber was ist nun geschehen? Das war ein Kampf von, ich weiß nicht, 3, 4 Monate und dann ist er gestorben. Und dann haben sie so ein, dann hat sich auf einmal alles so gewendet und so eine Wucht gegen sie gehabt. Ist das schlimm? Ja. Und weißt du, was das Blöde ist? Das kriegen immer so Pastoren und Prediger, da kommen sie dann immer hin mit solchen Fragen. Was findest du davon? Ja, weißt du, da kannst du mal besser, kannst aber ehrlich sein, sagen, ich verstehe das auch nicht. Und ich weiß, dass das zu einem von den Glaubenskrisen im Leben gehört. Du betest vor etwas und du glaubst etwas, du bekennst etwas und es läuft doch ganz anders. Wer von euch kennt das? Und wer von euch hat das schon richtig mit zu knacken gehabt, zu kämpfen gehabt, im Glauben zu bleiben? So, und was mich dann so gewaltig tröstet, ist, dass dieser Mann, der mehr Tote auferweckt und Leute geheilt hat, der es irgendwie, was wir alle wahrscheinlich zusammen gemacht haben, trotzdem mit so einem Problem leben könnte. Stimmt's? Er hat den Glauben behalten. Und was können wir daraus lernen? Dass wir ganz einfach, das habe ich auch diese junge Frau gesagt, weißt du was? Was du da sagst, das sind die Dinge, die habe ich selbst auch mit zu kämpfen. Ich bin immer davor, dass wir ehrlich sind. Wir müssen nicht alle Leute unsere Probleme sagen, aber wenn wir damit zu tun haben, wenn wir etwas nicht wissen, wissen wir es nicht. Ist das nicht schön? Gott weiß das. Ich weiß es nicht. Und dann habe ich auch gesagt, das Wichtigste ist, und wir leben auch eine ganze Geschichte, Catherine Kuhlmann, wer von euch hat schon mal von Catherine Kuhlmann gehört? Das ist ein, es gab so in den Amerika in den 50er Jahren nachweisbare Heilungsbewegungen, wo Gott gewaltige Wunder tat. Und da gab es so bestimmte Leute, die wirklich auch von Gott so gebraucht würden. Branham hat später, haben sie seine Lehre ein bisschen verdreht, aber der Mann stand so eine Heilungssalbung. Aber diese Catherine Kuhlmann, die so viel erlebt hat, die sagte, das einfach das schlimmste Ding ist, da haben wir die Heilungsversammlung und da waren nachweisbar, auch der Smith Wigglesworth, der hat das auch so erlebt, nachweisbare Heilungen geschahen da. Und sagt, da ist ein alter Mann von 75, der wird geheilt, und das Mädchen vorne von 12, das wird nicht geheilt. Wer versteht das? Ich verstehe es nicht. Ich hätte erst das 12-Jährige geheilt und dann der Alte, okay, der hat nur noch so eine kurze Laufbahn, naja, muss man sehen, wie er zurechtkommt, ne? Wichtig ist, wenn wir solche Dinge erleben, auch mit chronischen Erkrankungen, wenn du auch Annika dafür gebetet hast, Menschen lange krank sind. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir ein bisschen den Dampf da rausholen, dass wir beides tun. Ich habe selbst eine Zeit gehabt, ich war 7 Monate krankgeschrieben, mir ging es hundedreckig. Und ich habe mich gefragt, Gott, wo bist du eigentlich? Wo bist du eigentlich? Und dabei bin ich auch noch eine leichte Selbstmitleidparty so gefeiert, ne? Ich hatte eigentlich eine herrliche Zukunft mir vorgestellt, schön weit weg von aller Tralala. Und dann habe ich unter Tränen mich entschieden, Gottes Weg zu gehen und mich mit Leuten auseinanderzusetzen, Gemeinde zu bauen und so weiter. Ja? Und sage, nun bin ich hier. Und die einzige Antwort, die mir Gott gegeben hat, war, ich werde nicht zulassen, dass du über Vermögen versucht wirst. Und ich kann euch sagen, an dieses Wort habe ich mir dann festgebeten, ein bisschen wie ein alter Terrier in eine jute Tüte. Und den habe ich festgehalten und der hat mir durch diese ganze Zeit, die sehr schwer war, hat er mir durchgezogen. Und Ende kam ich raus und das war wirklich so eine Scherbenhaufe. Aber Gott hat die Scherbenhaufe benutzt und heute kann ich sagen, ich habe einen stärkeren Glauben, als ich davor hatte. Warum? Weil meine eigene Kraft so weg war und ich habe gespürt, Gott ist treu, auch wenn ich Dinge nicht verstehe. Und wir brauchen Geduld, um das Verheißene zu erlangen. Und darum, wenn wir mit chronischer Erkrankung zu tun haben, müssen wir einen Zwischenweg finden, dass wir einmal versöhnt mit uns leben. Wenn du die Leute dann hörst, ja, besonders die christliche Antworten, die sind meistens eine Katastrophe. Dann kämpft eine, ja, wo ist deine Sünde und so weiter. Wenn wir so gehen, Jesus hat selbst gesagt, wenn die Leute, wo den Turm drauf gefallen ist, haben die extra gesündigt oder Eltern? Nein, es soll euch eine Warnung sein, dass ihr selbst darauf vorbereitet seid. Dieses Leben ist sehr fragil. Sorgt, dass du in Ruhe sterben kannst, dass du mit Gott versöhnt bist. Das war Jesus' Hauptbotschaft. Amen. So. Und dann müssen wir lernen, dass wir uns einerseits richten auf die Aussage der Bibel. In Jesu Wunde sind wir geheilt, wir sollen die Hände auf die Kranken legen und wir dürfen uns aber nicht verbeißen in diese Misserfolge, die Dinge, die nicht verstehen, die müssen wir über Gott lassen. Das ist eine Glaubensübung. Und Glauben ist eine Gewissheit haben, auch wenn man nicht versteht. Amen. Und ich mache das heute so, wenn da Dinge sehen, ich habe auch heute bestimmte Themen, da bete ich schon Jahre vor und sie ändern sich noch nicht. Aber ich sage immer, ich liebe diese Aussage in Jakobus 1, wo sagt, dass Gott ist der Vater des Lichts. Amen, das steht da geschrieben, er ist der Vater des Lichts. Und alle gute Gaben kommen von oben herab, von dem Vater des Lichts, in dem kein Schattenseiten ist. So, wenn ich die Dinge nicht zusammenkriegen kann, die ich sehe, die ich erlebe, und sehe da Gott und da sehe ich die anderen Dinge, dann sage ich, ich gehe zu Gott und ich versuche es aus seiner Perspektive zu sehen, ich bleibe ganz nah an ihm und dann sehe ich die Probleme, die ich vielleicht selbst habe oder die andere haben, aber ich bleibe bei ihm. Amen. Und dann spüre ich einen Trost und eine Hilfe und er lässt nicht zu, dass wir über Vermögen versucht werden. Bist du heute am Kämpfen? Du bist nicht der Einzige. Es gehört dazu. Und das war ganz, ganz wichtig. Wenn du Paulus in seinem Leben so siehst, ich habe das schon erwähnt, wenn er in Epheser kommt, dann hier, das gibt so, einer hat mir mal so eine Redewende, das steht nicht in der Bibel. Tue keinem was Gutes, dann geschieht dir auch nichts Böses. Da ist was dran. Aber es ist nicht, was die Bibel lehrt. Amen. Die Bibel sagt, wir sollen selbst segnen, die uns fluchen. Wir sollen Gutes tun. Tun uns Leute Schlechtes, okay, wir sollen nicht blöd sein, ne? Wir sollen schon wissen, in wem wir unser Vertrauen investieren. Jesus hat sich auch nicht alle Leute anvertraut. Aber dieser Mann, der tut was Gutes und es dauert nicht lange, wollen sie ihn steinigen. Wer von euch das schon erlebt? Du wolltest was Gutes und du erntest etwas. Ja, ich kenne das auch. Da könntest du einfach sagen. Du könntest den Glauben aufgeben. Herr, ich glaube eigentlich, diese Lehre aus der Bibel, die muss ich glaube ich mal loslassen. Weil der haut nicht so richtig hin. Wie viele haben aufgehört, Gott zu dienen, den Glauben aufgegeben, dass es richtig ist, Gott auf seine Art zu dienen, weil sie ganz auf Enttäuschungen gestoßen sind. So viele. Ich finde es bemerkenswert, dass der Paulus ein Mann ist, der Gemeinde gebaut hat, der dem Ruf nachgegangen ist, den Glauben nicht verloren hat. Und das ist die Herausforderung, die uns alle gegeben ist. Und wichtig ist, ganz vom Praktischen her, sich auf das auszurichten, was Gott sagt, und die Dinge, die man nicht versteht, bei Gott zu lassen. Vater im Himmel, du kennst jede einzelne von uns, Herr. Und du siehst, wie heute Morgen, wo gekämpft wird, Herr. Herr, ich danke, dass du unsere Verheißung gegeben hast, dass du bei uns bist, dass wir deine Gedanken über unser Leben kennen, Herr, dass du uns liebst. Und Vater, du weißt doch, manchmal haben wir den Eindruck, es passt nicht zusammen. Wir leiden in unserem Körper oder in unserer Seele. Wir leiden an Dingen, die wir erlebt haben. Wir leiden an Menschen, wir leiden an Situationen. Herr, und ich bin so dankbar, Vater, dass dein Wort uns auch nicht einen einfachen Weg so verspricht, kein Himmel auf dieser Erde, Herr. Sondern, Herr, dass uns ein Glaubenskampf bestimmt ist und dass wir das nüchtern wissen dürfen. Und dass selbst mitten in all diesem Friede, Freude und Gerechtigkeit in deinem Heiligen Geist regieren darf. Aber Herr, es ist ohne Glaube nicht möglich. Und Vater, du siehst ganz einfach die am Rande stehen, Herr. Vielleicht dabei sind eher Glauben aufzugeben. Geht es darum, dir zu dienen, Herr? Geht es darum, dir zu vertrauen? Ja, geht es vielleicht selbst wirklich, um noch mit dir zu gehen, Herr? Und Vater, ich bitte, dass du durch deinen Heiligen Geist jeder Einzelne von uns hilfst. Und ich danke, dass wir diese Verheißung haben, dass du nicht zulässt, dass wir über Vermögen versucht wird, sondern in der Versuchung auch den Weg rauskommt, Herr, dass wir Glaubende sein können, Herr. Vater, so bete ich, dass du auch nun, Herr, hilfst und Offenbarung schenkst durch deinen Heiligen Geist, wie wir mit Dingen umgehen sollen, Herr. Vater, ich bete einmal für die, die körperlich belastet sind, Herr. Ich bete um Heilung, Herr. Herr Jesus, ich danke für die herrliche Aussage, dass wir in deine Wunde geheilt sind. Du warst um unseren Willen geschlagen, Herr. Herr Jesus, und so bete ich um dein Eingreifen. Und Vater, wenn es sich länger hinzieht, bete ich um eine Herzenshaltung des Vertrauens, des Glaubens, des Versöhntseins, Jesus, mit wie es heute ist und mit einer glaubensvollen Erwartung, wie du es machen wirst, Herr. Helfe du, Herr. Vater, ich bitte besonders für die, die chronisch krank sind, dass du Schlüssel schenkst, Herr. Aber über allem, Herr, ein tiefes Vertrauen zu dir. Den Glauben nicht zu verlieren, Herr. Glaube ist auch Gnade. Ich danke dir dafür, Herr. Halleluja.